Leute, ihr werdet es nicht glauben. Wir, ich, Patrick, gerade beim Weihnachtsdekorationen, Christbaumaufhängern, ich singe währenddessen am Klavier und uns wird dort einfach ein Korb vor die Tür gestellt, in der Dunkelheit. Und was ist drinnen? Kätzchen? Nein. Babys? Nein. Drei Kurzfilme. Ja.
Sabster, that was
Oh. Ja, wie ihr hört, Patrick schon voll im Disney-Fieber, denn heute zum ersten Mal und wahrscheinlich auch für die längere Zeit zum letzten Mal, fürs erste, dürfen wir nicht mal Animationskurzfilme diskutieren. Also die Kurzfilme an sich bei der Oscar-Couch, aber auch bei Oscar müssen reden. Ich bin ausgequatscht. Aber vor allem eben auch Filme von Disney, das tatsächlich nicht so oft mal der Fall sein wird. Weil was wir hier machen bei Oscar müssen reden, ist natürlich in der Regel uns anzuschauen entlang der Nominierten für den besten Film, den Film, die für den besten Film nominiert waren, zu schauen, wie sich die Kriterien der Filme, wie sie ausgewählt worden sind, welche gewonnen haben, sich sukzessive verändern in diesem langen Marsch durch die Filmgeschichte. Aber das Spannende ist, und das wir auch gleich nutzen wollen, dass eine Form von Bonus-Episode ist, dass 1932, also bei diesem fünften Oscar-Verleihung von 1932, nun auch erstmals Kurzfilme nominiert waren. Das ist bei den ersten vier Veranstaltungen, Verleihungen nicht der Fall gewesen. Und nun gibt es drei neue Kategorien. Einmal Best Animated, Best Subject, Best Short Animated Subject, glaube ich, hieß. Ach, ich muss diese konkrete Begrifflichkeit hier raussuchen. Best Short Subject Cartoons, Best Short Subject Comedy und Best Short Subject Novelty. Und was wir uns gedacht haben, unserem auch, weil es natürlich die zugänglichsten sind und für uns ein bisschen eine Freude sind, wenn wir mal mit so hier diskutieren können bei Auskünften reden, wollen wir eben heute diese drei Nominierten uns anschauen für den besten Animationskurzfilm, die im ersten Oscar vom besten Animationskurzfilm, also im ersten Jahr, wo es die Nominierung gegeben hat, welche hier nominiert waren und wie sie so sind eigentlich für uns. Also wir werden es auch ein bisschen anders machen einfach. Aber bevor wir weiterschauen, erstmals hallo, mein Name ist Sebastian Fitz-Klausner und wie immer ist mit mir bei Mickey Maus. Hallo Mickey Maus.
Was ist hier? Donald Duck, ich bin Mickey Mouse. Hi. Ja, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht, selbst da. Ja, nee, nicht Mickey Mouse ist dabei, sondern der Patrick, den ihr. Aber du hast mich eh schon vorgestellt, oder? Ich brauche gar nichts mehr machen.
Ich habe dich als Mickey Mouse vorgestellt, nicht als
Ach
Patrick.
so, ja, ist eigentlich ist besser, wenn die Leute mich als Mickey Mouse wahrnehmen. Und ja, genau. Nee, genau, der Patrick, den ihr auch. Also Patrick Markey, sagen wir unseren Nachnamen einfach. Ich habe keine Ahnung mehr. Wir machen das zu selten. Haben wir Routine hier drin? Nein. Ja, ich bin auch mit von
Und
der
das mit
Partie.
dem neuen
Hallo, und ich finde es
Mikrofon.
super, dass wir hier auch einmal Kurzfilme besprechen. Und mein Film ist natürlich der allerbeste, weil ich stelle Mickey's Orphans vor.
Patrick,
Und
wir machen das hier nicht so.
was?
Heute machen wir es nicht so das Metropolische, sondern heute werden wir einfach nur diese drei Filme nebeneinander geben und ganz gechillt, gelassen über diese drei Filme reden. Ohne den Druck des Kampfes, des argumentativen Kampfes zwischen uns, sondern einfach nur zu schauen, welche dieser drei Filme der beste ist vielleicht. Oder ob wir überhaupt einen haben, der uns am besten gefallen hat. Aber da eh sowieso dein Spirit Animal die Mickey Mouse ist, Patrick, du alter Kapitalist.
Oh je, Podcast ist gecancelt.
Stell uns mal bitte Mickey's Orphans vor.
Ja, 1931, wir befinden uns noch in der Zeit, in der Mickey Mouse nicht nur grüne Hosen trägt, zumindest laut Plakat, sondern Pluto auch nicht spricht. Hat Pluto jemals gesprochen? Na, ich weiß nicht. Jedenfalls, Mickey Mouse lebt mit Minnie gemeinsam in einem wunderschönen Haus und Pluto auch. Es ist verschneiter Winter, draußen tobt ein fürchterlicher Sturm und innen drin Minnie spielt weihnachtliche Klaviermusik. Mickey ist vergnügt und schmückt den Weihnachtsbaum. Unerwartet nähert sich aber eine düstere Gestalt draußen der Tür, klingelt und lässt ein Geschenk vor der Tür stehen. Ein kleiner Korb, der es in sich hat. Denn was befindet sich in diesem Korb? Viele kleine süße Kätzchen, die allerdings für reichlich Chaos sorgen sollten. Ja, und wie dieses Chaos dann vonstatten geht, davon handeln die folgenden 7 Minuten bei Mickey's Orphans. Denn in gewohnt oder zu diesem Zeitpunkt vielleicht noch nicht gewohnt, aber in sehr künstlerisch lässiger und beeindruckender Art und Weise zerlegen die süßen Kätzchen rhythmisch wunderschön das ganze Haus von Mickey und Minnie. Ja, das ist Mickey's Orphans.
Danke. Wir werden dann gleich nachher darüber sprechen. Wir werden dann zuerst mal die drei Filme vorstellen und dann nachher die einfach miteinander vergleichen. Das heißt, wenn ihr es gemocht habt, dass ihr eine Mickey Mouse habt, mit die Chaos herrscht durch kleine Kätzchen, ich glaube mit It's Got Me Again, ein Film von Rudolf Ising, haben wir gleich das viel bessere. Wir haben gleich statt eine Mickey Mouse mit hunderten Kätzchen, hunderte Mickey Mäuse, die genauso viel Chaos machen. Denn dieser Film, wo es darum geht, zunächst mal, dass eine Maus sich in eine, ich würde sagen, in einen musikalischen Raum sich ausbreiten, wahrscheinlich in einem Musikgeschäft sich ausbreiten und die verschiedenen Musikinstrumente beginnen zu bedienen und damit rumzuspielen, weil wie es ist ja die Zeit der Merry Melodies und der Silly Symphonies, je nachdem bei Warner und bei Disney sind. Und bei Warner heißt es bei den Merry Melodies, dass wir jetzt hier versuchen müssen, ein klassisches Lied von ihnen, was Warner vermarkten möchte, hier It's Got Me Again von Bernice Bedker und Irving Caesar zu vertonen, zu verfilmen, Bildern zu geben. Und das machen sie, indem sie einfach durch, zum Beispiel in dem Film mit einem Grammophon die Mäuse auf dem Grammophon tanzen lassen, während das abgespielt wird und währenddessen einfach reinstes Chaos mit den verschiedensten Musikinstrumenten gezeugt wird. Und um anders als bei dem Film von den Mickey's Orphans einen gewissen Höhepunkt oder eine gewisse Dramaturgie einbauen zu lassen, nähert sich irgendwo mittendrin, so ungefähr nach der Hälfte, eine unheimliche Fratze einer Katze und sie schleicht sich in das Haus und dann geht das Chaos weiter, wo man muss sich jetzt schauen, wie die kleinen Mickey-Mäuse, weil sie schon einfach einzeln aus wie Mickey Mouse, vor allem eine Einstellung, was ziemlich eigenartig ist aus heutiger Sicht, wenn man ein Warner Brothers Konstitution sieht, das nicht erwarten würde, sich verteidigen können gegenüber diese Katze, das Ungetüm, das natürlich als nun unsere geliebten Mäuse essen möchte. Ja, wie sehr wir sie lieben, werden wir gleich sehen. Aber Patrick möchte uns noch den letzten Film und auch den Gewinner vorstellen, Flowers and Trees.
Ja, du hast es ja schon erwähnt, auch hier haben wir es mit einer Silly Symphony zu tun. Recht unsubtil prangt das riesengroß auf dem zugehörigen Filmplakat. Und letzten Endes, diese Silly Symphony, die spielt in der wunderbaren Natur. Und die Symphonie wird, ja, von selbiger Natur, genauer gesagt von den Pflanzen, hauptsächlich ein paar Insekten sind auch dabei, beziehungsweise Insekten, nein, das sind Gliederfüßer auf jeden Fall. Genau, also er handelt davon, wie hauptsächlich Bäume vergnügt tanzen und sich zwei Bäume zart aneinander annähern und sich Avancen machen und ineinander verlieben, sage ich einmal. Aber dann kommt der böse, knorrige alte Wurzelbaum und möchte das weibliche Bäumlein für sich beanspruchen. Und als das nicht gelingt, ist unser alter knorriger Wurzelbaum natürlich sehr, sehr böse und sehr neidisch. Und in seiner Wut versucht er, es bleibt nicht nur beim Versuch, sondern er ist erfolgreich, er entfacht ein Feuer und steckt den ganzen Wald an, der dann lichterloh brennt. Und wie die anderen Pflanzen, hauptsächlich aber eben auch Tiere, dieser schwelenden Feuersbrunst entkommen können, oder können sie es nicht, wird in den folgenden 8 Minuten dann in einer wunderschönen, ja, albernen, wenn man es so direkt übersetzen möchte, Natursymphonie dargeboten. Und ich sage nicht zu viel, wenn ich hier verrate, dass Flowers and Trees von diesen drei Filmen, die wir heute besprechen, die allesamt aus den Jahren 1931 teilweise und 1932 sind, aber dass Flowers and Trees hier auch den Oscar gewonnen hat als bester Animationsfilm.
So freut wie jetzt nicht, weil das habe ich schon gesagt, aber.
Das hast du schon gesagt, verdammt nochmal. Okay, dann verrate ich eine weitere Sache. Flowers and Trees ist tatsächlich auch, also ihr liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, ich gehe davon aus, dass ihr, sobald ihr den Titel dieses Podcasts gelesen habt, euch natürlich sofort alle drei Filme angeschaut habt, damit ihr hier auch mitreden oder aktiv mithören könnt, dann wird es euch nicht verborgen blieben sein, dass Flowers and Trees der einzige von den drei Filmen ist, der tatsächlich in Farbe vorliegt.
Ja, nicht nur in Farbe, sondern ich muss auch sagen, das ist ja wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, nicht nur in den drei Filmen, sondern generell für diesen Film selber. Es ist der erste kommerzielle Film, der mit dem Drei-Streifen-Technicolor-Prozess, Farbprozess entstanden ist. Das gab einfach davor keine Filme, die, es gab natürlich Experimente dazu, aber es ist der erste Film, der hier mit diesem Verfahren eben behandelt worden ist. Und das heißt, wir haben hier eines der frühesten Farbfilme, kann man nicht sagen, weil es gab natürlich schon früher Farbfilme, es gab schon um 1900 gab es die ersten Farbfilme, weil die halt handgemalt worden sind und handübermalt worden sind, also es gab schon das und es gab auch schon mit Viragen das Einfärben von einzelnen Einstellungen, indem es rot wird, damit man Feuer präsentieren kann oder damit wir mit Dunkelblau, um die Nacht herzustellen und zu zeigen. Das hatten wir auch schon in früheren Episoden unseres Podcasts hier. Aber diesmal ist es wirklich mit einem Prozess entstanden, der wegweisend ist für die Art und Weise, wie dann im Laufe der nächsten Jahrzehnte eigentlich Farbe ins Spiel kommt, nämlich in den Spielfilm kommt. Und das ist tatsächlich bemerkenswert und ich würde mal sagen, das ist eine der Hauptgründe, das kann man natürlich nicht so sagen, aber es ist sicherlich einer der Gründe, warum dieser Film den Oscar gewonnen hat, würde ich sagen. Oder was meinst du, so rein von dem, wie jetzt diese Filme nebeneinander uns präsentiert werden hier und nebeneinander stehen, welche Rolle hier die Farbe eigentlich hatte?
Eine sicherlich nicht unbedeutende Rolle und es ist also tatsächlich auch sehr schön anzusehen, auch heutzutage noch. Die Farbgebung ist schon, ich sag mal, im Understatement gut gemacht. Deswegen also spielte sicherlich eine sehr große Rolle, aber nicht die einzige. Ich würde schon sagen, dass Flowers and Trees von den dreien Filmen zumindest das Setting und die agierenden Charaktere, sage ich einmal betreffend, doch mit der kreativste Film ist und auch der vielfältigste. Weil er der einzige ist, wo es nicht um Katzen und Mäuse geht, sondern um viele Figuren und hauptsächlich eben Pflanzen, was man meines Wissens nach so noch nicht hatte und auch danach relativ selten dann tatsächlich zu sehen sein sollte, dass eben animierte Bäume oder Pflanzen generell sich bewegen und singen und hier die Protagonisten sind. Deswegen ist es, würde ich sagen, letzten Endes dann doch gerechtfertigt. Aber du säufst schon, klär mich auf, wie viele bekannte Bäume gibt es denn in Oscar-Filmen? Oder?
Ich würde doch sagen, das ist eine sehr eine Aussage, die aufs Glatteis führt, weil ich könnte es nicht sagen. Ich muss doch sagen, der frühe Animationskurzfilm, also der Animationskurzfilm der 1920er bis 1940er Jahre hat gesprudelt vor Fantasie und wir sehen ja schon allein in Fantasia, wie etwa bekannterweise Wischbobs eine Persönlichkeit bekommen und sich bewegen und entsprechend könnte ich mir durchaus vorstellen, dass auch genug andere Filme ähnliche Bäume haben. Ich kann zumindest jetzt mich an Alice in Wonderland erinnern, den 1944, 43, 45, bin mir ganz sicher, wann der entstanden ist, Film auch von Disney, wo eben zumindest wiederum hier Blumen ein Leben eingehaucht worden sind und entsprechend würde ich das jetzt nicht überraschend finden, wenn ich da auch viele andere Figuren hier eben mit dem Tierwesen, die Fauna, die Flora, gerade die Flora, eben ein Leben bekommt, ein tierisches Leben bekommt. Also haben wir auch zum Beispiel in der Cuphead-Show im letzten Jahr gehabt, ein Kurzfilmprogramm auf Netflix. Also,
vereinzelt, also, ja, aber so zentral. Also gut, ich kann es nicht beurteilen, ja. Du hast natürlich recht.
Ich würde sagen, die Hyperbolie, die wir natürlich in diesem Podcast immer schüren wollen und uns darin wiegen und wälzen wollen, würde ich hier ein bisschen vorsichtiger sein. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Und ich kann auch betonen, dass der Film von der Hinsicht, wie fantastisch hier die Animation funktioniert, eindeutig der beste von den drei Filmen ist. Kann man direkt sagen. Also nicht nur, dass die anderen Filme viel stärker mit Schleifen arbeiten, und zwar sehr eindeutigen Schleifen, also zum Beispiel, wenn Mickys und Minis Haus, die natürlich in Sünde leben, meines Erachtens, weil ich habe gar nicht gewusst, dass sie verheiratet sind, zersägt und zerstört wird. Das ist natürlich alles immer wieder recycelte Animation, die natürlich Kostengründen verwendet wird, während eben bei Flowers and Trees das natürlich teilweise auch vorkommt, aber wesentlich seltener, und noch extremer ist natürlich It's Got Me Again, wo einfach ein Abschnitt eins zu eins übernommen wird aus einem anderen Kurzfilm. Also da wurde einfach aus einem anderen Kurzfilm von Warner Brothers, nämlich Hold Anything von 1930, nur 2 Jahre alt, wie ich eine Szene, wo Mickey's, die so meist einfach so extrem ausschaut wie Mickey Mouse, wie es nur geht. Also das ist eine Szene, die am meisten an Mickey Mouse erinnert, glaube ich. Die Soldaten als Soldaten herummarschieren und sich gegenseitig anstoßen. Das wird einzeln übernommen aus einem anderen Animationsfilm, den sie 2 Jahre vorher gemacht haben. Also das heißt, dieses Recyceln ist irgendwie Programm natürlich in dieser Zeitperiode ganz sicherlich und ist auch Charme von der Ästhetik. Aber die Qualität, die dadurch eben Flowers and Trees hat, die sticht halt ganz stark heraus, weil er eben nicht auf diese Tricks zurückgreift und nur ganz, ganz wenig. Und vieles ist einfach einzigartige Animationen, die sie nur sehr selten wiederholen. Natürlich gibt es immer wieder kleine Elemente, die sie wiederholt werden, aber nicht so in Schleifen, die wieder ein GIF wirken, wo sie einfach innerhalb von einer Sekunde 3-mal dieselbe Bewegung machen, was wir bei den Katzen hatten, bei zum Beispiel Mickey's Orphanage. Während eben zum Beispiel der Tanz des weiblichen Baumes wiederholt wird, aber subtil. Es macht halt 2-mal die Bewegungen durch und das war's. Die Bewegungsapparat ist so weitläufig, dass es nicht so offensichtlich ist. Aber da in beiden Fällen, würde ich sagen, der gleiche Regisseur dahinter steht, nicht Bert Gillett oder Gillet, würde ich mal sagen, ja, ich vermute, die waren sehr dünn gesät, die Animateure, und wurden sehr getransaliert, weil da sehr viele Animationskurzfilme durchgepresst werden müssen in dieser Produktion, in dieser dauerhaften Produktion.
Ja.
Aber wie fandest du den anderen? Was hat dir denn gefallen und nicht gefallen an den ganzen Kurzfilmen? Gab es irgendwelche Elemente, die dir überhaupt missfallen haben, oder Aspekte, die dir doch irgendwie interessant waren? Ich habe sie nicht gesehen, okay.
Ich überlege gerade, es ist natürlich schwierig, von einer heutigen Perspektive die Filme sich anzuschauen, dann irgendwie kritisch zu beurteilen und zu beäugen. Ich fand sie irgendwie schon charmant und nett, also nette Spielereien, und finde schon auch, dass sie ihren Charme haben. Ja, eigentlich finde ich es nicht schlimm. Ich wollte gerade kurz sagen, ich finde es vielleicht teilweise ein bisschen fragwürdig, Fragezeichen, oder bleibt ein bisschen dann die Emotion im Hals stecken, wenn man sich vor Augen führt, ich weiß gar nicht, welcher Film es war, ich glaube, It's Got Me Again, genau, wie martialisch, beziehungsweise kriegerisch da einige Elemente sind, also dass die dann bestimmte Dinge zu Maschinengewehr umfunktionieren und dann, also die könnte man problematisch finden, aber würde ich eigentlich gar nicht so weit gehen. Finde ich interessant. Ja, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht. Nö, also es gab nichts, das mir wirklich missfallen hätte, außer dass man eigentlich bei Mickey's Orphans und It's Got Me Again, und das ist ein weiterer Grund, warum in meiner Meinung nach Flowers and Trees berechtigterweise einen Oscar genommen hat, dass man da storytechnisch ein bisschen mehr hätte machen können, vielleicht ein bisschen mehr eine Ellipse-Form, nur ein bisschen irgendeine Art der Entwicklung reinbringen können. Vor allem bei Mickey's Orphans. Ja, es endet einfach so, dass der Baum kaputt ist und das ganze Haus eigentlich zerlegt wurde und bam, das war's. Okay, also worauf gehen wir hinaus? Also da finde ich, ist Flowers and Trees noch am besten abgeschlossen, hat noch die schönste zusammengeknüpfte Storyline oder einen Storybogen. Das fiel mir bei den anderen ein bisschen, ich meine, hier ist ein 7- bis 8-minütiger Kurzfilm, aber dadurch wirkt es ein bisschen eher so wie ein kleines Werbevideo quasi, so, hey, schaut mal, was wir alles in unserer Animationstrickkiste haben. Ja, genau, das könnte man am ehesten dem dann so ankreiden, den Film It's Got Me Again und Mickey's Orphans. Interessant bei Mickey's Orphans finde ich, ich weiß aber gar nicht, ob das gerecht oder berechtigt ist oder ob da mehr Überlegungen dahinter stecken. Aber was hat es damit auf sich? Also, wer ist denn die Person, die ihn einen Korb da vor der Tür lässt? Und warum tut die Person das? Und was soll mir gesagt werden mit diesen bösen Katzen, die ja eigentlich sehr, sehr wohlwollend von Mickey und Minnie aufgenommen werden? Fast ein bisschen wie bei Pinocchio, wo wir hier die sehr radikalen, turbulenten, Regeln durchbrechenden Zöglinge haben, was aber überraschend wohlwollend und akzeptierend von den Eltern, Anführungszeichen, aufgenommen wird. Also steckt da wirklich eine Message, eine Botschaft dahinter oder ist es recht zufällig? Bin ich mir nicht ganz sicher, aber das ist tatsächlich dann doch interessant oder da könnte man noch ein bisschen drüber nachdenken und recherchieren. Hat sich mir nicht ganz erschlossen. Wie siehst du das denn?
Ja, jetzt verstehe ich, was du meinst natürlich. Also ich glaube, es ist natürlich Oswald the Lucky Rabbit, die ursprüngliche Erfindung von Disney, von Walt Disney und von peinlich. Ich bin schon wieder, ich bin genau drinnen, was Walt Disney mag. Er möchte eine Narrative gestalten, wo alles von ihm alleine geschaffen worden ist. Und das stimmt natürlich nicht. Also Oswald the Lucky Rabbit ist halt eine Erfindung, die unseren Walt Disney gemacht hat, bei Universal damals noch, glaube ich, war Universal. Und das ist auch der Grund, weil er keine Rechte auf dieses Tier hatte, dass er dann gegangen ist und Oswald eigentlich bei Universal geblieben ist und er halt mit anderen Personen, weil da ist auf jeden Fall bekannt, Mickey Mouse gegründet hat, also mit anderen Animatoren und Künstlerinnen und Künstlern. Und Oswald ist also eine wichtige Figur, die lustigerweise eins zu eins dieselbe Geschichte erzählt hat, ein paar Jahre davor, 1927, in Empty Socks. Und ich muss sagen, das, was du gesagt hast, ja, also ich würde das verbinden mit dieser Leerheit des ganzen Filmes irgendwie. Es ist eine Rahmenhandlung, die einfach nicht mehr geschlossen wird, weil einfach am Anfang dieser Figur eingeführt wird, die einfach keinerlei Gründe hat. Und das funktioniert irgendwie bei Oswald Kurzfilm besser eigentlich. Also hier geht es nämlich darum, dass er einfach in ein Waisenhaus als Weihnachtsmann reingehen möchte und versucht halt hier zu helfen. Und das, was er aber macht, ist eigentlich einfach alles nur schlimmer dadurch eigentlich. Also seine Intervention, dass er reinkommt und etwas Gutes tun möchte, diesem Waisenhaus, führt dazu, dass einfach das reinste Chaos ausbricht. Und das endet einfach nun mal nicht nur mit dem zerstörten Weihnachtsbaum, sondern mit der Tatsache, dass ein Feuer ausbricht in diesem Waisenhaus und dass die Waisenkinder dem Oswald, der auch gleichzeitig Feuerwehrmann ist, statt dem Feuerhydranten den Schlauch ummontieren in einen Gastank, in einen Tank mit Benzin gefüllt und entsprechend explodiert das ganze Haus. Also, ich muss sagen, das ist irgendwie in diesem Chaos, in dieser Anarchie, die hier drin steht, viel interessanter fast schon als das, was eben diese beiden Mickey und Minnie machen, weil irgendwie, das hat mir da genau das gefehlt, irgendwie so ein Gegenspieler innen oder ein Gegenpart, nicht dieses, oh ja, die beiden schauen halt zu, während dieser Chaos-Truppe aber wirklich alles zerstören. Und das passiert halt bei Oswald nicht. Da gibt es schon irgendwie Panik bei den erwachsenen Figuren, die versuchen, dagegen zu halten. Und sie können nichts dagegen halten. Ich finde das viel interessanter, als es eben bei Mickey und Minnie passiert in Mickey's Orphans, die dann teilweise sowas hat, wie zum Beispiel, wenn Mickey einfach eine Glut in die Hose bekommt. Aber es ist alles so, ich weiß nicht, es ist alles so, oh, Kinder halt, haha, und das war's. Und irgendwie funktioniert das halt nicht als Kurzfilm dadurch, also für mich halt nicht. Also da fand ich tatsächlich dann It's Got Me Again zum Teil interessanter, obwohl ich glaube, Elemente mir aus Mickey's Orphans besser gefallen haben, so kleine Segmente, weil das ist das Einzige, was man hat, man hat immer so Clips eigentlich. Einzelne Momente, die so ein Clipartig auftauchen und sehen, ah, das ist eine nette Animation oder ha, das ist jetzt spielerisch ganz nett umgesetzt. Und ich kann sagen, dass ich glaube dann trotzdem, dass dieses It's Got Me Again durchaus dann besser funktioniert durch eben diese Handlung, die sehr einfach ist, aber irgendwie doch mehr funktioniert einfach. Und auch durch diese unheimliche Fratze, die ich schon erwähnt habe. Ich finde, die Katze hat eine ganz spezifische Medialität, wie sie sich bewegt und vor allem, wie ihr Gesicht sich bewegt, was viel mehr der Zeit geschuldet ist. Aber das kennen wir halt gar nicht mehr so richtig. Also, das ist eine Art, der Animation, vor allem mit einer sehr flüssigen Animation, die gleichzeitig irgendwie viel grotesker ist als vieles, was später dann gekommen ist, was das viel mehr geklettet hat eigentlich, wie das Charakterdesign von solchen Figuren ausschaut. Und hier, das geht immer wieder auf Model eigentlich. Also das bleibt nicht an der Ansicht, wie dieser Charakter eigentlich dargestellt wird. Also darum, glaube ich, hat mir jetzt gerade mir gerne schlussendlich besser gefallen. Aber die Gewalt, die eigentlich ich hier ein bisschen fragwürdig oder ein bisschen gefährlich fand, war dieser Einschub, wo dann auf dem Klavier das Ehepaar miteinander kämpft oder was auch immer das war.
Ich erinnere mich tatsächlich nur an Mickey's Orphans, wo die Kinder da das Klavier zersägen und kaputt machen, aber bei...
Es gab mir gerne, da gibt es einen Moment, wo, kurz davor tanzt eine Maus in einer Umgebung zu einem Klavier und dann hört man Krach und aus dem Klavier raus wird eine
ja,
weiblich kodierte Maus
geworfen. Ja, tatsächlich.
Und dann versucht sie, ihren männlich kodierten Gegenpart zu besänftigen mit Flehen. Und das ist alles eigenartig. Ich weiß nicht, was ich mir sagen soll. Ich weiß es einfach nicht. Und ich habe auch in Erfahrungen von anderen zuschauernden Personen, also Kritikerinnen und Kritikern oder einfach Erfahrungsberichte von Zuschauerinnen und Publikum, auch gelesen, dass es dann doch immer wieder zu dieser Fragezeichen kommt, weil man es einfach nicht versteht, was soll hier gemacht werden.
Ich glaube, das ist, also ja, tatsächlich, ich hatte genau dieses Fragezeichen, beziehungsweise dieses extreme Unwohlseinsgefühl, als ich das gesehen habe. Es ist einfach, oder es wirkt zumindest so, wie als ob hier gezeigt würde, hier ist ein Mann, der seine Frau misshandelt, guck mal, das ist ja so ein typisches Vorgehen, wie es so typischerweise passiert, haha, wie lustig, und sie versucht immer zu entkommen, aber es funktioniert nicht, ja, also diese krasse Verharmlosung von einem eigentlich so gewaltvollen und überhaupt nicht coolen Akt, die ist schon ziemlich, zumindest für heutige Verhältnisse, ziemlich schwierig anzuschauen. Ich würde hoffen, dass es damals auch schon war, aber ich glaube irgendwie, nö, damals nicht, damals, keine Ahnung, gehörte sowas noch eher zum Alltag, so schlimm das ist, aber, also, und das wurde weniger reflektiert, also das rechtfertigt es kein bisschen, aber, ja, also ich glaube, das kann man nicht schönreden, das ist eigentlich genau das, was es ist, also es scheint nicht nur so, sondern was soll das denn sonst sein, als eine Szene, wo eine männlich konnotierte Maus eigentlich gerade gewalttätig geworden ist oder immer noch ist der Frau gegenüber und die Frau versucht, sich dagegen zu wehren und das nicht funktioniert und dann das einfach wieder von vorne losgeht und das aber super verharmlosend dargestellt wird. Also ich kann mir keine andere Erklärung, als was das sein soll, vorstellen. Ja, und das ist schon etwas, das ja schwierig anzusehen ist, beziehungsweise eigentlich in einem so kleinen, schönen, familienfreundlichen Animationsfilm überhaupt nichts verloren hat, zumindest nicht in dieser Art und Weise, in dieser verharmlosenden Art und Weise.
Ja, also ich würde auch dir ganz stark zusprechen, dass es einfach hier eine Zeit ist, wo gewisse Formen von Gewalt im häuslichen Setting als normal angesehen worden sind. Auch nicht hundertprozentig, also es gibt natürlich schon damals Diskussionen von, wenn der Mann trinken geht und in nach Hause kommt und dann gibt es Prügel, gibt es Schläge. Und das wird als negativ bewertet. Also wir haben da ganz viele sozialistische Kurzfilme der 20er Jahre in Österreich, die das behandeln. Aber wir können durchaus sagen, also Freud hatte bekannterweise seine erste Theorie zu Trauma aufgestellt bei Opfern von sexueller Gewalt und hat dann für weibliche Opfer von sexueller Gewalt im bürgerlichen Haushalt gesagt, nee, das kommt zu oft vor in diesen Gesprächen bei mir. Das kann nicht sein. Das sind wahrscheinlich Wunschvorstellungen. Das heißt, er hat dann das wieder zurückgezogen, hat gemeint, das ist gar kein Trauma, das ist einfach Wunschvorstellung, weil er sich nicht vorstellen könnte, dass so viele Frauen in bürgerlichen Haushalten sexuelle Gewalt widerfahren haben. Das heißt, ich glaube, das ist schon eine recht gängige Situation gewesen, wo eben sich prekär situierte Personen, Kinder, Frauen, nicht nur, aber hauptsächlich in verschiedensten Haushaltskontexten stark mit Gewalt konfrontiert waren.
Ohne einen allzu weiten Exkurs treiben zu wollen, aber wenn ich nicht falsch informiert bin, war es ja, in Deutschland sogar bis 1970, war rechtlich eine Vergewaltigung in der Ehe ja gar nicht möglich. Also,
ich glaube sogar noch länger.
Ja, noch länger, ja. Also, so schrecklich das ist, damals gab es gesellschaftlich andere Ansichten, ja. Also das wurde halt irgendwie toleriert und im Rahmen dessen geschah auch diese Verharmlosung. Aber es ist eigentlich schon teilweise schwer verdaubar, das zu sehen. Ne?
Ja. Aber es ist spannend halt, du hast absolut recht, wie einfach hier gewisse Bilder von Gewalt, die im Alltag vorhanden sind oder die alltäglich erscheinen, kriegerische Gewalt, häusliche Gewalt, wie die verhandelt werden in diesen Filmen als etwas, worüber Scherze machen. Da könnte man halt fragen, ob es halt etwas ist, so Galgenhumor, ob es ist, um darüber damit umzugehen, oder es ist, was einfach von der Personengruppe gemacht wird, die einfach wenigstens davon betroffen ist. Obwohl, kriegerische Gewalt wahrscheinlich weniger. Ich weiß nicht, also verstehst du, was ich meine?
Ja, absolut. Ich könnte dir gar nicht sagen, was genau fehlen würde, aber als dass das irgendwie so wirklich ein effektiver Galgenhumor ist, der das Ganze eigentlich auch anprangert und hinterfragt, da fehlt irgendwas. Ich könnte gar nicht sagen, was es ist, aber es hat für mich nicht so gewirkt. Also es hat für mich in der Darstellung relativ unreflektiert und dadurch verharmlosend gewirkt. Also ich glaube schon, dass das jetzt nicht gut geheißen wird und schon irgendwie den Machern als problematisch bewusst war, aber ja, ich weiß nicht, das muss man irgendwie anders darstellen.
Nein, ich glaube auch, es ist halt ein Bewusstsein, dass es passiert irgendwie. Und es ist so ein, ich weiß nicht, pubertäres Haha, das rezitieren wir jetzt einfach kurz. Also, und das war schon wieder. Mehr ist es, glaube ich, echt nicht. Also, ich glaube, es ist auch nicht reflektiert. Ich glaube, es ist einfach nur eine Vignette, die man einbauen kann, weil man mit dieser Gewalt halt im Alter konfrontiert ist, in irgendeiner Hinsicht. Die Leute wissen, was gemeint ist. Die Leute sehen das und verstehen das, können das dekodieren, relativ rasch. Ja. Das Spannende, was ich mir halt dann immer denke, ist, gerade in dem Zusammenhang ist ja das, was ja in beiden Kurzfilmen ganz stark vorkommt, ist das Anarchische, was irgendwie Animationsfilme sehr lange schon hatten zu dem Zeitpunkt. Also das Anarchische ist so etwas ganz Wichtiges in Kurzfilmbereichen und ist auch das, was irgendwie so von vielen Kulturwissenschaftlerinnen oder kulturell Schaffenden damals einfach schon, Kulturtheoretikerinnen, so geliebt wird und vollkommen beeindruckt gefunden wird, das, was eigentlich im Kontrast steht zu dem bildungsbürgerlichen klassischen Kunstbegriff, der im Animationsfilm basiert, nämlich so eine anarchische Energie, wo Formen auch eigentlich konstant sich verformen, wo einfach es keine Festigkeit gibt und wo einfach jegliche Spielregeln immer wieder außer Kraft gesetzt werden. Und da wird aber eher sowas gedacht wie etwa, also nehmen wir Alice in Cartoonland, wo es einfach ein Interagieren gibt zwischen einer Live-Action-Figur und einer Animationsfigur und wieder hier diese Grenzen verwischen. Oder sowas wie Felix the Cat, glaube ich, ist das, der so ganz wunderbare Kurzfilme hat, wo einfach ihm kommt eine Idee oder ein Fragezeichen poppt über seinen Kopf und er verwendet das Fragezeichen, um mit in der Welt zu interagieren. Das heißt, dass die Ebenen der Realität in diesen Filmen vollkommen formbar ist und dehnbar ist und man hier viel mehr mit der Realität spielen kann. Und ich finde, das ist eigentlich überraschend hier bedingt nur der Fall. Oder wie siehst du das? Also,
Naja, ich glaube, es ist schon
ein bisschen. Zeigt sich hier eine Veränderung? Das ist eigentlich die Frage. Zeigt sich hier eine Veränderung von den 20ern in die 30er Jahre, wie sehr man diese Aspekte einbaut?
Ich glaube schon. Ich glaube, was dann, ich weiß nicht, ob es in den 30ern schon da war, aber was dann im Laufe der Zeit gekommen ist, ist die Auflösung von solchen Dingen. Und also, weil was hier fehlt, also diese Szene, die wir gerade angesprochen haben, oder auch generell der ganze Plot von Mickey's Orphans, okay, wir haben hier etwas Destruktives, in gewisser Weise Zynisches, und was irgendwie, ich glaube, für uns schwierig ist, das zu verdauen, ist quasi, dass es dann nicht in Kontext gestellt wird, nicht aufgelöst wird, also irgendwie, dass dann ein moralisches Ende dem Ganzen irgendwie gegeben wird, also um bei dem Beispiel von dem der weiblichen Maus zu bleiben, das Ganze wäre, glaube ich, okay oder wäre mehr okay, wenn es irgendwie so enden würde, dass dann irgendwie eine andere Maus der männlichen Maus eins überbrät oder dass die Frau dann doch den Mann irgendwie vom Klavier runterwerfen kann oder sowas. Also letzten Endes der Aggressor dann der Leidtragende ist und du dann quasi siehst, okay, nee, so nicht, das führt nicht zum Erfolg und letzten Endes wird das nicht toleriert, nicht geduldet. Also das wäre eine mögliche Auflösung. Und auch bei dem Mickey's Orphans keine Ahnung, dass die kleinen Orphans dann irgendwie zum Schluss dann doch sagen, oh, wir haben alles kaputt gemacht, aber eigentlich lieben wir euch, und dann mit Mickey und Minnie kuscheln und sich alle doch lieben, obwohl sie jetzt alles kaputt gemacht haben. Also, dass das Ganze kontextualisiert, in Bezug gesetzt wird und irgendwie ein bisschen kontrastiert wird mit etwas Versöhnlichem oder Positiven. Also diese Komponente ist, glaube ich, im Laufe der Jahre dann immer mehr dazugekommen, beziehungsweise ist tatsächlich notwendig geworden. Und das war damals, glaube ich, nicht so. Ich glaube, diese ersten oder noch zu den relativ frühen Animationsfilmen gehörenden Stücke, über die wir reden, da ist das Experimentelle noch viel stärker im Vordergrund. Dieses tatsächlich auch sich einfach ohne Konsequenzen ausleben könnte oder einfach das Mögliche austesten wollen, was können wir mit der Animation zeigen, was können wir darstellen, die Grenzen austesten und so ein bisschen finden, was möglich ist, was dann später immer ein bisschen in den Hintergrund getreten ist und dann eben geschichtlich dann aufgelöst wurde. Ich glaube, das ist eine ganz zentrale Komponente.
Ja, ich würde mal sagen, also ich kann mir da gut vorstellen, was du meins, und also ich kann ja auch zum Teil zwischen, mir fühlt sich dadurch eigentlich an wie eine Art von Sattelzeit oder eine Art von Zeit, wo sich vieles langsam etabliert, aber wo noch vieles vom Vorigen dabei ist. Also, wie du sagst, es fehlt die Auflösung, die das dann Ganze ins Gute umkippt, aber letztlich ist es nicht ganz so anarchisch wie andere Texte, die es davor gegeben hat. Also, wenn man, wie im Vergleich Oswald, der Oswald-Kurzfilm, der einfach mit dem Explodieren eines Hauses endet, vor allem im Weißen Haus endet.
Das finde ich auch irgendwie super lustig in der Beschreibung.
Ich auch. Also, ich finde es auch eine gute Szene, muss ich sagen. Ich finde, der Film ist auch von der Animationsqualität nicht so gut, kann man direkt sagen. Hat noch seine Schwächen, aber dieser Moment ist großartig und bietet genau diese kathartische Übertreibung, diesen kathartischen Moment, der einfach wirklich, also da fühlt man sich auch mit dem Gelächter, dass man dann rauskitzelt aus einem, das Film ist sich richtig bereinigt. Das ist da hat der Film einen Schlusspunkt gefunden, der klappt in dieser Übertreibung, in diesem Chaos, der wirklich hier mündet, was einfach bei dem Mickey-Maus-Kurzfilm, der Mickey's Orphans, tatsächlich nicht passiert tatsächlich, weil es einfach alles zu gutmütig ist eigentlich. Also dieses Versöhnliche, was sich dann nachher noch stärker wird, ist da schon irgendwie etabliert und fügt sich hier langsam ein. Und ich will auch nicht sagen, natürlich gibt es immer wieder faszinierende Projekte, die das Ganze noch mehr ins Krasse bringen und auch die viel stärker metatextuell sind. Also denke an zum Beispiel Chuck Jones, kurz Review to Duck and Mark, wo Daffy Duck nicht nur konstant im Dialog tritt mit dem Animationskünstler selber, sondern konstant auch seine Form und die Grenzen des Filmes eigentlich überschreitet. Und natürlich haben wir es genauso bei den Terry Gilliam Kurzfilmen, die dann unter Monty Python haben. Also das heißt, wir haben natürlich diese anarchischen Elemente kommen immer wieder. Aber das war halt in den 1920er und 1910er Jahren viel systematischer, könnte man sagen. Also viele Filme, also einer der frühesten Kurzfilme überhaupt, ich glaube, das ist Bertie the Dinosaur, heißt das so?
Ja, stimmt. 1928.
19, nein, 30. Bertie Dinosaur ist, wenn es der ist, den ich meine, ist 1914, ja, Gertie.
14? Ja, ich erinnere mich.
Ganz früh, ganz wunderbar, und da geht es auch um die Interaktion zwischen dieser Figur und dem Filmemacher, der je nach Fassung vor der Leinwand einfach steht und mit ihm interagiert. Ich meine, das ist auch faszinierend, das ist so performativ einfach. Das heißt, wir haben hier viele interessantere Sachen schon sehr früh eigentlich drinnen, eben wie Animationsfilm benutzt wird, um um Mediengrenzen zu reflektieren. Und das ist dann einfach immer mehr weggegangen eigentlich fast schon. Vor allem den Disney-Filmen wird das immer glatt. Und das sehen wir, glaube ich, vor allem bei Flowers and Trees. Also wir können sagen, dass diese anderen beiden Aspekte drin haben, die noch anarchisch sind, aber dieser Anarchismus ist vielmehr in dieser Gewalt drinnen und weniger in dem Fantastischen eigentlich, wie die Körper sich verformen zum Beispiel. Eine der wenigen Szenen bei It's Got Me Again ist zum Beispiel das, wo eine Maus durch die Flöte, eine Querflöte rutscht, und ich glaube, entweder verschwindet sie und stößt andere Mäuse runter, oder was ich eher glaube ist, sie verwandelt sich dann in kleinere Mäuse, die dann zusammen auf einer Trommel herumtanzen. Das heißt, es ist spielerisch sehr interessant eigentlich auch aufgelöst, solche Aspekte. Aber es sind seltene Fälle eigentlich, wo das passiert. Der Humor ist vielmehr vom Herunterfallen in einen Spucknapf und sowas, was dann irgendwie fraglich ist, nicht ganz so funktioniert. Und eben bei Flowers and Trees, das ist viel klassischer in der Hinsicht von der Narration her. Wir haben einfach hier eine Damsel in Distress, die ganz leicht gerettet wird von unserem Helden und die einen klassischen, fast schon dreiaktigen Aufbau hat für diese 7 Minuten, was auch sehr faszinierend ist, mit der Einführung des Protagonisten, der Heldin, ihren Interessen, ihren Wünschen, die Interessen des Antagonisten, der erste Kampf, der dann scheitert für den Antagonisten, der dann mit dem Todesmarsch nun am Boden liegt, während sich eine Tulpe auf seine eine weiße Tulpe sich das singt, so ein Todesmarsch, und dann sich auf ihn drauflegt und er natürlich jetzt weghaut, das ist wunderbar. Hin zu einem imposanten Finale, wo einfach alles in Brand gezündet wird und dann beim Erlöschen des Brandes durch die Vögel, die durch die dann nochmal ein bisschen was Fantastischeres, durch den die Wolken durchstoßen, um Wasser lassen zu können, und dass die Wolken ihr Wasser lassen und dadurch eben eine Rettung haben für den ganzen Wald. Und der Einzige, der gestorben ist, ist die verkokelte Leiche vom bösen Baum, der einfach gezeigt wird. Das fand ich auch sehr hart. Und wir enden mit dem schönen Hochzeitsgesang zwischen dem Brautpaar, was nun endlich nicht mehr in Sünde lebt, sondern auch wieder zusammenkommt. Das heißt, wir haben hier eine ganz klassische Geschichte, die ganz einfach funktioniert. Und das Einzige, was irgendwie hier, wie ich animationstechnisch spannend ist tatsächlich, wie du schon sagst, dass sie, was für Objekte sie animieren und wie spielerisch sie damit sind. Also nicht nur, dass die Bäume und die Vögel und die Blumen allesamt hier gewisse Animationen, eine Lebendigkeit bekommen durch ihre Animationen, sondern dass auch ihre Körper sich ein wenig verformen dürfen. Also zum Beispiel, es gibt den wunderbaren Moment, wo ein Baum in Gestalt eines Huhnes mit seinen Küken wegrennt, oder zum Beispiel eins, wo eine Raupe wegläuft und seine Körperteile langsam verliert. Also im Sinne von, die allesamt in einzelnen Gliedmaßen zerfallen und die auch wegrennen. Das sind Momente, wo eine Esprit drin ist, die anderen Filmen total fehlt, weil der Film ist so viel interessanter visuell eigentlich. Und das ist das Interessante, weil wir haben hier durchaus gewisse anarchische Elemente drinnen, in Bezug auf, wie Körper sich verformen und was spielerisch alles möglich ist, wie sie das umsetzen, die aber gleichzeitig ganz stark für ein harmonisches und stark heteronormatives Narrativ verwendet wird, was dann bezeichnend ist für das, wie Disney generell dann in die abendfüllenden Spielfilme dann Ende der 30er Jahre kippen wird.
Ja, stimmt. Dem kann ich nur zustimmen.
Ja, also ich bin auch der Meinung, da könnte man noch ewig lang reden über dieses Thema, finde ich extrem faszinierend, vor allem auch, dass Animationsfilme erst dann 70 Jahre später, de facto 70 Jahre später, nämlich 2001, also fast 70 Jahre, 69 Jahre später, den ersten Animations-Oscar bekommt, also welche Wertigkeit dann auch Animationsfilme zu Nicht-Animationsfilmen bekommt, gleichzeitig auch welche Kurzfilme überhaupt hier eine Wertigkeit bekommen, nämlich, wie wir es vorgelesen haben, wir haben Komödien, wir haben Animationsfilme und wir haben Novelty, also Aktualitäten, wo eben Neuigkeiten, Spektakel präsentiert wird. Und das sind die Art, welche Kurzfilme hier in Oscars gelobt werden und die gepriesen werden. Du musst aber bedenken, dass Monsieur Andalou, ich glaube, im selben Jahr rausgekommen ist, oder vielleicht ein Jahr vorher, ein, zwei Jahre vorher. Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist trotzdem ein Film, der höchstens 1929, okay, 3 Jahre vorher, meinetwegen. Aber trotzdem, du hast zu dem Zeitpunkt genauso spannende Filme von einer avantgardistischeren Seite, die einfach vollkommen links liegen gelassen werden von einem, von dem hollywoodschen Oscar-Schema, weil das nicht das ist, was für Hollywood selber interessant ist. Was interessant ist, sind diese kleinen Kurzfilme, die man vor den Filmen sieht. Und da will man halt die Leute ihnen helfen, dass sie auch Sichtbarkeit bekommen, den Filmemacherinnen, Filmmachern oder den Studios eher, weil wer kriegt die Medaille, wer kriegt die Statuette bei den Kurzfilmen? Immer die Produzenten und nicht die Regisseure, die eigentlich auch ungenannt bleiben in den meisten Fällen hier. Selbst von dir.
Ja, sind ja auch nicht wichtig.
Ja, und natürlich genauso alle anderen Animateure, muss man auch sagen, also natürlich die Regisseure sind hier nicht das Wichtigste, aber die ganze Animationsteam, alle sind einfach ungenannt, das ist einfach nur ein Bild, ein kurzes Titelbild und das war's. Und die Filmfirma, das Studio ist das Einzige, was wie ich in Erscheinung tritt. Ja, also ich finde, das hat sehr spannend, beziehungsweise auch der Kurzfilm, welche eigentlich hier vertreten sind und welche eigentlich nicht vertreten sind. Aber ja, das ist auch nur so ein kleiner Gedanke, den ich noch an der Stelle vielleicht kurz raushauen wollte. Wenn ich schon mal die Erlaubnis habe, kurz bei der Oscar, wir müssen reden, bei dem Podcast Oscar müssen reden, über Kurzfilme zu reden, dann muss ich auch kurz sinnieren darüber, welche Wertung Kurzfilme zu dem Zeitpunkt hatten. Weil ich glaube, das ist auch ein Teil von dem, wie wir den Oscar-Podcast gestalten. Oder was meinst du?
Ja, ich meine, ist die Frage, welchen Stellenwert haben Kurzfilme, animierte Kurzfilme heutzutage? Kann man sich ja auch drüber unterhalten. Bin ich mir auch nicht ganz sicher. Aber ist auf jeden Fall immer interessant, wichtig und hoffentlich amüsant für euch, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Ich glaube, du hast ein ganz wichtiges Wort genannt vorhin, nämlich das Wort kurz. Und wahrscheinlich sollten wir unseren Kurzfilm-Podcast nicht allzu lange werden lassen. Ich finde es schön, dass wir uns ausnahmsweise, ist ja quasi eine Seltenheit hier auf der Oscar-Couch, also bei Oscar, wir müssen reden, dass wir uns einig sind. Ich finde es schön, dass wir uns einig sind und dass wir beide finden, dass Flowers and Trees ist eigentlich zumindest mit kleinem Abstand verdientermaßen gewonnen hat und dass das gerechtfertigt ist. Aber auch, dass die anderen beiden interessante, teilweise idiosynkratische Filme sind, aber die auf jeden Fall sehenswert sind und auch nicht zuletzt interessante Dokumente der Zeitgeschichte.
Absolut. Und wenn ihr noch andere Kurzfilme habt, die ihr unbedingt besprechen wollt mit uns, das könnt ihr gerne immer bringen, auch wenn natürlich, wir sagen wir leider, das nur an diesem Jahr, in dieser Sonderfolge machen konnten. Wir werden wahrscheinlich erst nie... Wenn wir zurück kurz vom Kommen, vermute ich mal, es gibt, glaube ich, nämlich keine Gründe leider, aber vielleicht kommen wir mal, wenn wir da zu Animationsfilm in 70 Oscar-Jahren kommen. Aber wenn ihr
kurz 70 Oscar-Jahre sind quasi 100 wirkliche Jahre, oder?
Ja, wahrscheinlich. Wenn ihr Lust habt, noch über Kurzfilme zu plaudern mit uns, könnt ihr es jederzeit tun. Wir haben sogar einen Podcast, der sich explizit mit Kurzfilmen beschäftigt, nämlich Kino Ambulant, dem kleinen Geschwisterlein von Kino on the Couch, was auch ein Geschwister-Podcast ist, mit dem, wo wir über Filme, über aktuelle reden. Aber wenn ihr das einfach nur so machen wollt und nicht mit unseren Stimmen konfrontiert werden wollt, sondern einfach nur mit unseren geschriebenen Texten oder sonstiges, könnt ihr jederzeit uns eine Nachricht schreiben bei Twitter, bei @OscarWir, mit Unterstrich wir, oder ihr könnt uns eine Mail schreiben, klassischerweise bei OscarMussReden@gmail.com. Aber wenn ihr unsere Stimmen hören wollt zu anderen Themen, anderen Oscar-Filmen, könnt ihr natürlich jederzeit unseren Podcast anhören auf YouTube. Bei Oscar müssen reden, einfach heißt hier unser Kanal, oder bei Anchor, was auch mit Oscar wir müssen reden ihr leicht finden könnt, und überall dort, wo auch ihr mit einem Podcast-Catcher eurer Wahl unseren Podcast empfangen wollt und könnt. Ja, Patrick, um mal in die verkehrte Situation zu kommen, habe ich mal was vergessen.
Du hast überhaupt nichts vergessen. Ich bin total beeindruckt von der Souveränität, mit der du all die Kontaktmöglichkeiten hier runtergerasselt hast. Ein wunderschönes, eine Symphonie, die zwar an Albernheit, aber auch an Professionalität nicht zu überbieten ist. Ja, da weißt du gar nicht, was du sagen sollst.
Nein, natürlich nicht. Ich kann nur sagen, danke fürs Zuhören und ciao, Leute. Ciao.
Ciao.
Chuck Jones, kurz Review zu Duck and Mark, wo der Donald Duck, überhaupt nicht, wie heißt die viel bessere, interessantere Entenfigur?
Du meinst,
ja, auch nicht Darkwing Duck, kam später erst.
Du meinst auch nicht Alfred Jodocus Quark, nein, du meinst,
Duck Season.
Wie heißt er denn?
Das ist echt fürchterlich. Können wir vielleicht gleich rausschneiden alles. Das wird jetzt sofort nachgeschaut. Also was sind das? Wer spielt da mit? Daffy Duck. Daffy Duck. Nicht Howard Duck. Ich hau die gleich, du Duck. Daffy Duck. Okay. Duck and Mac, Duffy Duck.